Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es geht heute in dieser Sendung um eine erotische Verstrickung, um einen jungen Mann, der eine ältere Frau kennenlernt und der nicht mehr loskommt von ihr. Der Schriftsteller Roman Israel erzählt von dieser Beziehung in seinem Roman Ein Jahr unter Eulen und gleich spreche ich mit ihm über die erotische Abhängigkeit in seiner Geschichte. Wir reden über den neuen Roman von Roman Israel. Da geht es um einen jüngeren Mann, der ist um die 30, der will eigentlich in die Ukraine reisen von Deutschland aus. Dann bleibt er aber hängen im polnischen Krakau bei einer Frau, die 12 Jahre älter ist als er. Die belegt ihn mit einem Art erotischen Zauber, sodass er gegen seinen Willen bei ihr bleibt. Darüber will ich mal reden mit dem Autor. Roman Israel lebt in Leipzig, ist jetzt für uns dort im Studio. Also guten Tag nach Leipzig,
Herr Israel. Ja, hallo.
Meine Mini-Zusammenfassung gerade, war die denn so einigermaßen zutreffend aus Ihrer Sicht?
Ja, so einigermaßen zutreffend kann man sagen. Wichtig ist noch, dass er nicht ohne Grund aufbricht. Er möchte ein Nomadendasein führen, um die Welt ziehen. Also er möchte in die Ukraine, aber das ist nicht sein Endziel, sondern er möchte eigentlich weiterreisen und fährt dann mit dem Zug Richtung Krakau und bleibt dann eigentlich schon zwischen Reihen hängen.
Dieses Nomadische ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Sie haben ja Ihrem Helden einen Lebensstil zugeschrieben, den Sie selbst auch mal praktiziert haben, soweit ich gehört habe. Also der lebt als Minimalist, hat seine Wohnung aufgegeben, hat sich vorgenommen, nicht mehr als 100 Dinge zu besitzen, reist also mit leichtem Gepäck, was ihm eben auch möglich macht, da einmal ein Jahr in Krakau zu bleiben und ein neues Leben anzufangen. Also der hat so die Gabe, sich treiben zu lassen und sich vom Leben ansprechen und verlocken zu lassen, oder?
Ja, so ist es. Also ich habe das wirklich selbst praktiziert, 3 Jahre lang. Bin in verschiedene Städte gefahren. Also ich war nicht an einem Ort ein Jahr. Ich war meistens nur wenige Monate an einem Ort. Aber ich habe mich auch treiben lassen. Der Protagonist in einem Roman hatte vorher einen gut bezahlten Job, den er gekündigt hat. Er hatte also ein kleines finanzielles Polster und konnte dann losfahren. Bei mir selbst ist es so, dass ich selbstständiger bin und natürlich von überall aus arbeiten kann über das Internet. Und das ist natürlich dann recht einfach, so durch die Welt zu tingeln.
Es ist ein Buch, dachte ich beim Lesen öfter, jetzt von der konkreten Geschichte abzusehen, auch ein Buch darüber, wie offen man ist für die, ja, für die Verlockung, die das Leben so am Wegesrand zufällig bietet, oder?
Genau, man lässt sich überraschen, was auf einen zukommt. Also bei mir war es so, ich wusste gar nicht, welcher Ort der nächste sein würde. Ich habe mich treiben lassen, ich habe manchmal haben mich Leute angesprochen, gesagt, ich wohne in einer Stadt, bin dann 3 Monate im Auslandssemester irgendwo unterwegs, möchtest du auf meine Wohnung aufpassen? Oder ich habe im Internet recherchiert, ob irgendwo eine Wohnung für ein paar Monate zur Zwischenmiete frei ist. Und ich habe das dann, manchmal war es auch so, dass von heute auf morgen die Leute zurückkamen und ich innerhalb weniger Tage abreisen musste und wusste dann auch nicht so richtig wohin und habe mich da wirklich treiben lassen. Und das Schöne ist, wenn man an einem Ort ist, den man vorher noch nicht gekannt hat, dass man den neu entdecken kann, für sich entdecken kann. Ich hatte auch kein Auto, ich bin dann einfach zu Fuß losgelaufen und ich glaube, ich kannte diverse Stadtviertel, in denen die Menschen da gewohnt haben, besser als sie selber, weil ich dann eben wirklich immer unterwegs war, permanent unterwegs war.
In Ihrem Roman trifft Ihr Erzähler im Zug nach Krakau auf Monika. Das ist diese Frau, die 12 Jahre älter ist als er. Und die hat diese erotische Ausstrahlung. Obwohl er immer weiterfahren will eigentlich in die Ukraine, kommt er nicht weg und bleibt er da hängen und kommt nicht los von ihr. Was man, so wie Sie Monika beschreiben, dann durchaus verstehen kann. Aber was sieht sie, Monika, eigentlich in ihm, in diesem jungen Deutschen?
Eigentlich ist er das Gegenteil von ihr. Er ist so ein rationaler Mensch, kommt aus der Naturwissenschaft und sie ist hat so eine mystische Komponente an sich. Sie ist ja Wahrsagerin, sagt mithilfe des I Ching-Orakels die Zukunft, weiß. Und er bezweifelt das immer, dass das funktioniert und er neckt sie immer und sagt, sie können mir nicht die Zukunft voraussehen. Sie können zum Beispiel nicht vorhersehen, ob ich in Krakau bleiben werde oder morgen abreisen werde. Und sie sagt, ich sehe, sie werden bleiben. Und dazu kommt es dann eben auch. Und er glaubt es aber nicht. Aber die Situationen ergeben sich immer wieder so, dass er eben doch bleibt, obwohl er eigentlich die Koffer schon längst gepackt hat.
Dieses Sie, was Sie jetzt zitieren, sozusagen aus Ihrem Text, die beiden bleiben eigentlich bis zum Schluss beim Sie sagen zueinander. Das ist auch ein seltsames Verfremdung, ein interessantes Verfremdungsmittel in Ihrem Roman. Sagen Sie, dass das Ganze in Polen spielt, in Krakau, und dass Monika eben eine Polin ist. Welche Rolle spielt das? Oder anders gefragt, hätte das Ganze auch so ähnlich in Wuppertal oder in Görlitz stattfinden können?
Also sie ist eine Halbpolin. Sie ist sie hat einen deutschen Vater und eine polnische Mutter. Und mir wurde schon gesagt, dass das eigentlich nicht üblich ist in Polen, dass man dort sich auch mit du anspricht. Es spielt aber für mich eigentlich keine Rolle, sondern das hat sich aus der Personenkonstellation so ergeben. Sie ist älter, sie ist 10 Jahre oder noch ein paar Jahre älter als 10 Jahre. Und sie behalten das bei, weil es auch immer so eine gewisse Distanz zwischen den beiden gibt. Mhm. Und erst ganz zum Schluss bietet sie ihm dann das du an.
Ich meinte jetzt aber auch mit meiner Frage, ob das Ganze eben auch in Deutschland hätte stattfinden können, ob diese deutsch-polnische Konstellation mit diesem erotischen Untertext, ob haben Sie dabei auch irgendwie an das ja bekanntermaßen schwierige historische Verhältnis zwischen Deutschland und Polen gedacht, in irgendeiner Weise?
Da stecken viele Gegensätze drin. Es ist zum Beispiel so, dass Leipzig die Partnerstadt von Krakau ist. Das ist eine große Komponente. Aber natürlich auch die geschichtlichen Verhältnisse, die werden ja auch in dem Roman immer wieder mit aufgeführt. Also viele ältere Polen haben eben mit der Geschichte noch längst nicht abgeschlossen und mögen die Deutschen nicht. Und die Deutschen oder die jüngeren Deutschen, also ich zum Beispiel war auch einige Monate in Krakau und ich habe das aber ganz anders erlebt bei den jüngeren Polen und wurde da ganz freundlich aufgenommen und habe das auch ein bisschen als Befreiung empfunden, dort zu leben, weil es einfach nicht so durchstrukturiert wie bei uns war, hatte ich das Gefühl. Also es ist mehr improvisiert alles. Das mag ich eigentlich allgemein an Osteuropa, dass viel mehr improvisiert wird und nicht so durch Gesetze geregelt ist. Oder jedenfalls, dass die nicht so für bare Münze genommen werden immer. Dass man da immer so ein bisschen drum rumlavieren kann.
Mehr als Empfehlung, die Gesetze da. Lassen Sie uns über Ihre Art des Erzählens reden, denn die fand ich auch sehr interessant. Es gibt in Ihrem Roman zum Beispiel wundersam rätselhafte Einschübe, zum Beispiel diesen, die stehen immer am Kapitelanfang. Ich zitiere mal einen davon. Selbst 10 Schildkröten wollten dem nicht widersprechen. Je tiefer das Wasser, desto bizarrer. Also Sie haben 10 Schildkröten interviewt mindestens, oder wie sind Sie auf diese Einsicht übers Wasser gekommen?
Das Buch ist eingeteilt in 4 Kapitel und die 4 Kapitel stehen für 4 Jahreszeiten. Also er kommt im Winter an. Und das Buch endet wiederum im Winter. Und das letzte Kapitel ist die 4. Und da spielt das Wasser hier eine Rolle. Und das Wasser steht für den Herbst und den Winter. Und diese Rätselsprüche, die haben natürlich Bezug zu dem I Ching. Also dieses Buch, worauf sich Monika bezieht, wenn sie wahrsagt. Das Buch der Wandlung. Und darin befinden sich ganz viele sehr kryptische Rätselsprüche, die man dann anhand der Situation, in der sich eine Person gerade befindet, ausdeuten kann. Also man kann damit nicht in die Zukunft sehen, aber man kann damit in das Unterbewusste eines Menschen hineinsehen. Und wenn man dann solche Sprüche eben liest, dann lassen die sich auf die jeweilige Situation eben ausdeuten hin.
Und diese Rätselsprüche mit ihrer eben auch interessanten Formulierung, wie ich es gerade vorgelesen habe, die stehen dann wiederum in einer Spannung zu ihrem sonstigen Erzählen, denn sie sprechen immer ein Du an, sodass das was direkt Erzählerisches hat oder auch Mündliches hat, als sei wirklich jemand im Gespräch mit einer anderen Person. Kam es Ihnen dabei vor allem an auf diesen Ton der Unmittelbarkeit, den Sie damit so gewinnen?
Ja, könnte man auch sagen, aber eigentlich wollte ich damit die Distanz des Erzählers, also des Protagonisten, zu sich selbst ausdrücken. Denn er hat sich selbst noch nicht gefunden. Er hat einen Schicksalsschlag in Leipzig erlebt und ist deswegen aufgebrochen mit seinem Koffer, möchte durch die Welt ziehen und weiß nicht, wer er wirklich ist, wo es hingehen soll. Die Zukunft ist vollkommen offen. Und ja, er weiß auch nicht, ob er jemals eine Beziehung anfangen möchte. Also eigentlich möchte er einfach nur durch die Welt ziehen. Er möchte nirgendwo ein Anker auswerfen und sagen, ich bleibe jetzt hier, sondern er möchte eigentlich immer weiterziehen. Und diese Distanz wollte ich eigentlich damit ausdrücken, mit dem Du.
Aha. Noch eine Frage zu dem Schauplatz des Ganzen. Also es spielt in Krakau, Sie haben schon gesagt, die Schwesterstadt Ihrer Stadt Leipzig. Krakau ist heute, habe ich mir sagen lassen, ein touristischer Hotspot, so ein bisschen was wie die kleine Schwester von Prag. Ich selbst war schon viele, viele Jahre nicht mehr dort, leider. Und Ihr Erzähler, der arbeitet auch eine Zeit lang zumindest als Guide für deutsche Touristen in der Stadt. Also er hat mit der ganzen touristischen Seite zu tun. Sie haben aber die Erzählung angesiedelt, vor allem dort, wo Monika lebt, in Nova Huta. Das ist der östlichste Stadtteil von Krakau, mal als Arbeiterwohnsiedlung für das größte Stahlwerk in Polen gebaut. Warum haben Sie das gerade dorthin gesetzt, die Geschichte?
Monika ist dort aufgewachsen und am Ende, ich wollte unbedingt diesen östlichen Charme mit reinbringen. Und als ich 2012 für eine Weile in Krakau war, war die Innenstadt schon darin begriffen, renoviert, restauriert zu werden und eigentlich diese Fassaden, die schönen, abbröckelnden Fassaden, die ich eigentlich mag, die gab es schon gar nicht mehr, aber in Nova Huta gab es das noch. Und es hat mich eben auch sehr an meine eigene Heimat so ein bisschen erinnert. Also in Leipzig gibt es auch solche Stalinbauten, in Berlin gibt es die ja auch. Mhm. Und hier sind sie aber alle restauriert und die Fassaden sind alle neu gemacht. Und in Nova Huta passiert das eben jetzt auch langsam nach und nach. Aber wenn man so in Nebenstraßen geht, sieht man eben noch diese alten Häuser mit dem Charme, wo Wäsche draußen an den Fenstern hängt, was ja in Deutschland nicht so gern gesehen ist. Bunte Wäsche flattert im Wind und Grünanlagen, die nicht unbedingt kahl rasiert sind, nicht gemäht wurden, wo die Bäume nicht ganz so fein akkurat geschnitten wurden. Und das drückt es eben auch für mich so ein bisschen aus, dieser Charme von Osteuropa. Und der wird immer weniger. Also ich war vor 2 Jahren dort und war eigentlich fast schon bestürzt, wie sehr Krakau zu so einer westlichen Großstadt geworden ist, wie man sie eben vielleicht auch in Deutschland, in Frankreich irgendwo findet. Alles ist schön durchgestylt. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
Aber ein Teil der Geschichte ist aufbewahrt in dem Roman Ein Jahr unter Eulen von Roman Israel. In der Edition Überland ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung.
In einer Woche ist der 100. Todestag von Franz Kafka und wir starten jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur eine neue Kafka-Reihe. Da geht es heute um Kafkas Verhältnis zu Ungeziefer und um seine komische Seite.
Mein Kafka.
Das ging mir so unter die Haut, so ungeschützt auch.
Der hat's wirklich faustdick hinter den Ohren.
Schriftstellerin und Autorin zum Jubiläum des Jahrhundertdichters.
Wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten?
Über den großen Säulenheiligen.
Mit den Beinen durch die Decke stoßen.
Über seine Geheimnisse.
Alles sehr, sehr merkwürdig.
Und Kafka Momente.
Kafka schreibt für uns alle, aber nicht allen bekommt er gleichermaßen gut. Und natürlich auch für Katja Lange-Müller, die eine Schriftstellerin ist. Also zunächst habe ich irgendwann natürlich die Erzählung entdeckt, auch sofort, aber wahrscheinlich, weil es meinem Naturell entspricht, das Komische darin. Der Kafka, der hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, der ist schon ein Schelm, ne? Es ist eine grimmige Komik. Es ist keine freundliche Komik und auch keine lustige. Es ist nicht heiter und gelöst, aber es ist komisch. Und mit das Komischste ist natürlich die Verwandlung. Und überliefert ist ein Satz seines Vaters in Bezug auf einen ärmlich gekleideten Freund, den der junge Franz mal mit nach Hause brachte. Zudem hat der Vater gesagt, wer sich mit Hunden zu Bett legt, steht mit Wanzen auf. Und so nimmt es mich nicht weiter Wunder, dass die erste Idee für die Verwandlung bei Kafka schon eine Wanze war. Denn danach fragt der Verleger mehrfach, wann denn der Wanzentext fertig sei. Wahrscheinlich aus erzähldramaturgischen Gründen hat er sich dann eher für den Cockroach entschieden, ohne das Insekt beim Namen zu nennen. Er nennt es ein ungeheures Ungeziefer und die Käfer gehören eindeutig nicht in die Kategorie Ungeziefer, kein einziger von ihnen. Kafka war hochneurotisch. Er hatte eine ausgesprochene Ungezieferphobie. Er hatte einen Waschzwang. Er kaute jede Nuss irgendwie 20 Mal. Der war schon speziell und war auch ein Gesundheitsfanatiker. Und das verträgt sich mit Ungeziefer natürlich gar nicht. Warum also dann Kakerlake? Weil sich Gregor Samsa in seiner Wahrnehmung in das Widerwärtigste verwandeln musste, was er sich vorstellen konnte. Und das ist kein niedlicher Maikäfer. Ne? Und außerdem, was soll der? Das ist, Maikäfer verhalten sich nicht so, wie Gregor Samsa in seiner verwandelten Tiergestalt sich verhält. Der ist nachtaktiv, kriecht über Wände und seine Zimmerdecke, kann nicht fliegen, ganz wichtig, können Kakerlaken auch nicht. Und schließlich, relativ spät im Text, wird diese knochige alte Witwe installiert. Also die guckt immer morgens und abends zu ihm rein und sagte dann, na du alter Mistkäfer oder so. Und schon war für alle Leser der Käfer gesetzt. Dabei gibt sich Kafka wirklich unendlich viel Mühe, ein Wesen zu beschreiben, das mit den Gewohnheiten der üblichen Käfer nicht kongruent ist.
Jetzt kennen wir die Wahrheit über Kafkas Verwandlung, was das Ungeziefer angeht, von der Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Ab heute hören Sie hier im Deutschlandfunk Kultur Geschichten vom Kafka-Lesen von den Schriftstellern Jan Faktor und Thomas Lehr zum Beispiel. Oder auch von Katrin Rögler. Die erzählen von ihren ersten Kafka-Texten, was ihnen persönlich nahe geht bei ihm oder wo Kafka heute hilft.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schweizer Schriftstellerin Fleur Jaeggi, die ist 83 Jahre alt und offenbar vor allem an so düster schauerlichen Geschichten interessiert. Ihr jüngster Erzählungsband, der wird vom Surkamp Verlag bei uns so angekündigt, ich lese das mal kurz vor. Eine mondäne junge Frau wird von ihrem Mann in einem Käfig gehalten. Eine Seherin schmeckt im 13. Jahrhundert die Vorhaut Christi auf ihrer Zunge. Ein Waisenkind verbrennt den Aristokraten, der es aufgenommen hat, bei lebendigem Leibe. Ja, harter Stoff scheint es und unser unerschrockener Rezensent für diese Geschichten ist Maximilian Mengeringhaus. Hallo, seien Sie willkommen.
Zu diesem, schönen guten Morgen. Ja.
Ich bin der Bruder von XX, heißt dieser Band, mit den Erzählungen von Fleur Jaeggi. Mit diesem Band startet der Surkamp Verlag jetzt eine mehrbändige Fleur Jaeggi Werkausgabe. Und sind die Erzählungen denn so düster, wie diese Ankündigung klingt?
Das kann man so sagen. Also in puncto Düsternis ist das eindeutig ein Konzeptalbum. Hier geht es um existenzielle Fragen und Verlorenheit. Für weniger nimmt Fleur Jaeggi, glaube ich, den Stift gar nicht erst in die Hand. Das ist so, dass dieses Dunkle und Obskure in diesen Erzählungen den roten Faden bindet. Anhand von so Leitmotiven wie Einsamkeit, Resignation, Seelenschmerz, Todessehnsucht. Und das gilt tatsächlich in Abstufung für alle diese Erzählungen, wobei ich diesen Zusatz Erzählungen ein bisschen unterkringeln würde. Für mich ist das eher Kurzprosa. Das merkt man an der Komposition, wie dieser Band zusammengestellt ist und an den vielen sehr verschiedenen Textformen. Da haben wir eine klassische Kurzgeschichte dabei, Bildbeschreibungen, Erinnerungsfetzen. Und zusammengenommen bildet das dann wirklich so ein großes Buch der Verluste, düster, ja, eindeutig.
Und welche düstere Erzählung fanden Sie am eindrucksvollsten?
Gar nicht mal die titelgebende über ein verschiedenes, aber gar nicht so lebensfähiges Geschwisterpaar. Sehr krass und eindeutig fand ich einen Text mit dem Titel Der Vogelkäfig. Das ist das Psychogramm einer ehelichen Folter. Da zwingt ein Mann seine Frau zum fetischisierten Andenken an seine eigene verstorbene Mutter. Nachhaltig beschäftigt hat mich auch ein Erzählstück mit gerade mal 7 Seiten mit dem Titel Namen. Da geht es um einen Auschwitz-Besuch und schon dieses Wort Besuch sagt hier einiges. Denn da ist das ehemalige Konzentrationslager zu so einem Touristenmagnet geworden. Da werden Reisebusse voll Touris angekarrt und die machen Witzchen auf dem Weg im Bus. Sobald sie sich aber dem Gelände nähern, tritt dann was in Kraft, was Fleur Jaeggi zur Schaustellung von Schmerz nennt. Und da haben wir dann eine junge Frau, die versucht, sich selber diesen Erinnerungsritualen in ihrer Konvention irgendwie zu entziehen und folgt stattdessen dann einer blinden Frau über dieses Gelände und fragt sich, was diese blinde Frau wohl sehen kann. Und am Ende steht dann die Einsicht, dass wer wirklich etwas sehen will, die Augen der Opfer gebraucht hätte. Und das ist sehr einprägsam gewesen, ja.
Das ist dann ein Text, der eher in unserer Gegenwart angesiedelt ist. Ja, aber es gibt ja offenbar auch, ich hatte ja das zitiert, mit dem 13. Jahrhundert. Dann gibt es dieses Waisenkind mit dem Aristokraten und dieser schrecklichen Verbrennung. Also der Band führt auch in sehr verschiedene Zeiten und Welten, ja?
Ja, eindeutig. Also der führt uns nach Brandenburg oder Graubünden, dann in der Zeit zurück nach Rom und New York mit so Mini-Memoirs an Ingeborg Bachmann oder Josef Brodsky, mit denen Fleur Jaeggi bekannt war. Häufiger aber sind diese Orte oder Zeiten gar nicht wirklich situiert oder nur ganz grob. Hier geht es eher so um Zeitlosigkeit und das folgt einem ästhetischen Plan, dass man nämlich, glaube ich, durch zu viele Details ablenken würde von diesen existenziellen Fragen, um die es Fleur Jaeggi geht. Und deswegen ist das häufig gar nicht so lokal genau bestimmt. Stattdessen gibt es aber so wiederkehrende Settings, karge Bergwelten, lieblose Institutionen, Klöster, Internate und vor allen Dingen immer wieder bürgerliche Milieus.
Das heißt, trotz dieser Verschiedenheit der Settings eigentlich gibt es doch so einen inneren Zusammenhang, was diese Texte miteinander verbindet, ja?
Eindeutig. Also einmal ist das tatsächlich über die Sprache. Fleur Jaeggi hat so einen ganz entschlackten, wirklich sehr knochigen, fast schon stahligen Stil. In einer der Geschichten heißt es, aber die Leute reden ja immer zu viel, fügen hinzu, statt wegzunehmen. Und das kann man so ein bisschen als programmatisches Credo auch sehen. Hier geht es wirklich um Kondensierung. Und das gilt gleichzeitig auch für die Thematik des ganzen Werks eigentlich und in diesen Erzählungen speziell. Hier geht es um Horror, also außer Grauen gibt es hier gar nicht viel, das unmögliche Leben. Und das ist mir dann doch oftmals zu dick aufgetragen in diesen Texten. Dieser ganze Band trägt so seinen Nihilismus wie eine Standarte vor sich her. Seht her, ich glaube an gar nichts und das ist mir so ein bisschen zu pathologisch. Also wenn Eis und Kälte, wie es einmal heißt, den Künstler ausmachen, dann frage ich mich so ein bisschen, ob große Kunst nicht eigentlich immer eine Spur Witz und einen Funken Wärme wirklich braucht. Also nach meinem Dafürhalten ist das fast schon so ein bisschen erfahrungsarm. Kann man aber auch anders sehen. Kürzlich ist Fleur Jaeggi erst mit dem Gottfried-Keller-Preis ausgezeichnet worden. Da hat die Jury wohl andere Argumente gesehen.
Und wie gesagt, der Sukam Verlag startet jetzt eine große Fleur Jaeggi-Werkausgabe. Wenn Sie von diesem Band, der jetzt als erster kommt in dieser Reihe, nicht so überzeugt sind, wie Sie gerade gesagt haben, gibt es andere Bücher, die Sie eher empfehlen würden von Fleur Jaeggi?
Also ich verstehe das, dass man diese Werkausgabe mit diesem Band lanciert hat, um Neuübersetzungen zu haben. Es gibt aber Bände, die sind ins Deutsche schon vor 20 Jahren übersetzt worden. Da gibt es aus den 80er Jahren einen Internatsroman auch, Die seligen Jahre der Züchtigung. Oder so ein Totenschiff-Kammerstück, Proletärka, das wird dann im Herbst neu aufgelegt bei Suhrkamp. Die sind zwar kaum weniger deprimierend, wenn man ehrlich ist, aber hier ist der Galgenhumor präsenter. Hier gibt es mehr Spott über so eine ungenügende Welt. Und das sind zwar auch keine Strandlektüren, wo Fleur Jaeggi draufsteht, ist auch Fleur Jaeggi drin, aber das sind Sachen, wo man sich am ehesten, würde ich sagen, in diesen Kosmos reinarbeiten kann.
Jetzt ist erschienen Ich bin der Bruder von XX, die neuen Erzählungen von Fleur Jaeggi aus dem Italienischen, übersetzt von Barbara Schaden. 114 Seiten hat der Band und kostet im Suhrkamp Verlag 22 Euro. Vielen Dank an unseren Rezensenten Maximilian Mengeringhaus. Jetzt haben wir hier eine vielversprechende Kombination in der Lesart. Eine der genialen Erzählungen von Anton Tschechow, eine Geschichte über den dringenden Wunsch, sich von der Masse abzuheben, etwas Besonderes zu sein. Und diese Geschichte gelesen von der hypnotischen Stimme von Gerd Westphal. Er hat Anton Tschechows Novelle Der schwarze Mönch 1991 aufgenommen und der Audioverlag hat diesen Archivschatz mit Gerd Westphal jetzt wieder neu herausgebracht. Tobias Wenzel stellt das Hörbuch vor.
Andrei Vassiljevich Kovrin, der Magister, fühlte sich erschöpft und litt unter seinen Nerven.
Kovrin, der an der Universität Vorlesungen zur Psychologie hält, folgt dem Rat seines Arztes und verbringt zur Erholung einen Frühling und einen Sommer auf dem Land. Er wohnt bei seinem Ziehvater, einem Landschaftsgärtner, und dessen Tochter Tanja. Der dortige Garten ist berauschend schön. Aber richtig zur Ruhe kommt Kovrin nicht, denn Vater und Tochter sind aufbrausend, wenn auch herzlich. Dann aber erscheint dem Dozenten während Halluzinationen ein schwarzer Mönch. Der behauptet, Kovrin sei von Gott auserwählt, die ewige Wahrheit zu erkennen. Aber was sind die halluzinierten Worte des Mönches wert?
Wenn ich weiß, dass mein Geist krank ist, wie vermag ich mir selber zu glauben? Und woher weißt du, ob geniale Menschen, denen die ganze Welt glaubt, nicht ebenfalls Gesichter hatten? Die Gelehrten sagen doch jetzt, dass das Genie der Geistesgestörtheit verwandt ist. Mein Freund, gesund und normal sind nur mittelmäßige, nur Herdenmenschen.
Gerd Westphals unvergleichliche Stimme lässt die Figuren sofort plastisch vor unserem geistigen Auge erscheinen. Seine Fähigkeit zum Herausarbeiten von Zwischentönen sorgt dafür, dass man sich sofort in der Geschichte des halluzinierenden Geisteswissenschaftlers verlieren kann. Kovrin fühlt sich geschmeichelt durch die Zusicherung des Mönches, er sei auserwählt, und wird, wie Tschechow selbst Ende des 19. Jahrhunderts auf dessen Landgut, höchst produktiv. Euphorisch heiratet er Tanja und ist glücklich, bis ihm eines Nachts der Mönch im Schlafzimmer erscheint.
Inzwischen war Tanja aufgewacht und blickte voll Verwunderung und Furcht auf ihren Mann. Er sprach, sich an den Sessel wendend, mit lebhaften Gesten und lachend. Seine Augen glänzten und im Lachen lag etwas Rätselhaftes. »Andrjuscha!« »Mit wem sprichst du?« fragte sie und griff nach seiner Hand, die er dem Mönch hingestreckt hatte. »Andrjuscha, mit wem?« »Wie, mit wem?« wiederholte Kovrin erschreckt. »Nun, mit ihm. Da sitzt er ja«, sagte er auf den schwarzen Mönch weisend. »Niemand sitzt dort. Niemand, Andrjuscha. Du bist krank.«
Mit dieser Diagnose, Tschechow selbst war auch Arzt, endet Kovrins Lebens- und Schaffensfreude. Nichts bedeutet ihm noch etwas.
Ohne die berauschenden Blüten zu beachten, schlenderte er durch den Garten, setzte sich auf eine Bank und ging darauf in den Park. Als er das Flussufer erreicht hatte, stieg er bis zum Flussbett hinunter und blieb dort stehen, versonnen, auf das Wasser blickend. Die dunklen Fichten mit ihren knorrigen Wurzeln, die ihn im vergangenen Jahr so jung, froh und munter gesehen hatten, rauschten jetzt nicht, sondern standen unbeweglich und stumm, als ob er ihnen fremd wäre.
Leider ist der Text der Novelle für die Hörbuchfassung stark gekürzt worden. So hören wir zum Beispiel nicht mehr, wie Kovrin seiner Frau vorwirft, ihn seines Glückes beraubt zu haben, und wie ihm kurz vor seinem Tod der Mönch noch ein letztes Mal erscheint. Das Hörbuch erfasst aber den Kern dieser bestechenden Erzählung. Und so lauscht man fasziniert dieser Geschichte über die Nähe von Erfüllung und Wahn, die mit unserer aller Wunsch spielt, etwas Besonderes zu sein. Oder wie es der schwarze Mönch formuliert?
Wenn du gesund und normal sein willst, begib dich zur Herde.
Der schwarze Mönch von Anton Tschechow, gelesen von Gerd Westphal. Die gekürzte Lesung ist beim Audioverlag erschienen. 15 Euro kostet das Hörbuch. Der Schriftsteller Alexandru Bulut, der ist einerseits sehr glücklich in diesen Tagen, andererseits aber ärgert er sich auch sehr. Und über diese gemischte Gefühlslage und die Gründe dafür rede ich jetzt mit ihm. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Bulut.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Lassen Sie uns zuerst mal über Ihr Glück reden. Sie haben gepostet vor einigen Tagen, dass zwei hoch angesehene internationale Literaturpreise für eine Autorin und einen Autor aus Rumänien Sie glücklich gemacht haben. Da wurde Anna Blandiana ausgezeichnet mit dem Spanischen Prinzessin von Asturien-Preis und Mircea Cătărescu mit dem International Dublin Literaturpreis. Und dass Sie sich darüber so freuen, hat doch bestimmt damit zu tun, dass Sie Ihre Kindheit selbst in Rumänien verbracht haben, oder?
So ist es. Ich habe meine Kindheit dort verbracht und auf der Schwelle zur Jugend bin ich dann auch ausgewandert. Das war im Jahr 2000, noch nicht im dritten Jahrtausend, aber doch am Ende des zweiten.
Und daraus kommt auch Ihre Anhänglichkeit an die rumänische Literatur und Ihre Aufmerksamkeit dafür?
So ist es. Und diese Preise haben natürlich auch eine Strahlkraft. Ob jetzt die Repräsentantin die richtige ist oder der Repräsentant der richtige ist, das können wir gleich besprechen. Aber es hat eine Strahlkraft, dass rumänische Literatur im Ausland, im europäischen Ausland gewürdigt wird. Das hebt auch andere Akteure und Akteurinnen aus dem Betrieb hervor. Und vielleicht kommt es so auch zu mehr Übersetzung. Es gibt tolle Übersetzer, die wir haben in Deutschland. Ernest Fichtner, Georg Escht, auch Übersetzerinnen Manuela Klenke oder Eva Ruth Wemmer. Also das war die Freude darüber. Schade nur, dass die deutschen Feuilletons überhaupt nicht darüber berichtet haben, was seltsam ist. Aber vielleicht war die Berichterstattung über Jenny Erpenbeck doch zu dominant, um dann nachzulegen mit solchen Preisen.
Danny Appenberg, die auch einen hoch angesehenen internationalen Preis bekommen hat, jetzt in jüngster Zeit den International Booker Preis. Sie haben schon gesagt, dass Sie, wenn man darüber reden könnte, ob die beiden jetzt sozusagen die richtigen sind, dann tun wir das doch. Anna Blandiana wird ausgezeichnet eben mit dem Prinzessin von Asturien Preis. Wie stehen Sie zu dieser Autorin?
Anna Blandiana ist eine der bedeutendsten DichterInnen in Rumänien. Und sie hat eine geschichtliche und eine literaturgeschichtliche Bedeutung. Und es ist auch ganz richtig, dass man sie genau dafür würdigt. Man könnte sich vielleicht auch fragen, warum gerade Spanien, warum gerade Prinzessin von Asturien Preis? Mhm. Man kann bedenken, dass in Spanien eine der größten rumänischen Diaspora lebt. Also gut 1 Million Rumänen leben in Spanien. Und die romanische Sprache ist sehr nah, also auch Rumänisch ist eine romanische Sprache wie das Spanische. Auch Mircea Cărtărescu hat eine große Leserschaft in Lateinamerika, in den spanischsprachigen Ländern. Ja, Anna Blandiana wurde 1942 geboren und sie war während der kommunistischen Diktatur eine Oppositionelle. Natürlich wurde dann später auch zu einer Bürgerrechtlerin. Veröffentlicht seit den 60er Jahren. Ich glaube, der erste Text war sogar in den 50ern. Gleichzeitig müsste man aber auch über ihre politischen Überzeugungen sprechen. Es gab zum Beispiel 2016 die sogenannte Klausenburger Rede. Ihr wurde die Ehrendoktorwürde verliehen von der Klausenburger Universität und dann hat sie diese Rede gehalten. Und da stellt sich heraus, dass sie migrationskritisch ist und scharfe Formulierungen wählt, um das auszudrücken. Also eine Angst vor der Zuwanderung. Dabei ist Rumänien gar nicht so sehr davon betroffen. Das ist das eine, die politischen Überzeugungen, die man kritisieren könnte. Es gibt eine starke progressive Kraft in Rumänien, die auch genau das kritisiert. Das andere ist die Literatur selbst. Also wie ist diese Literatur? Sie ist wichtig, sie hat eine Funktion in der Diktatur, aber sie ist vielleicht konventionell, viel zu traditionell, nicht wirklich experimentell. Das heißt, da könnte man andere hervorheben.
Dann vielen Dank für diese sehr differenzierte Einschätzung in Sachen Anna Blandiana. Wie ist denn das bei Mircea Cărtărescu? Wie stehen Sie zu seinem internationalen Erfolg jetzt?
Ich glaube, ich stehe genauso wie alle dazu stehen. Seine literarische Meisterschaft ist unangefochten.
Man müsste jetzt ihr Strahlen sehen.
Ja, man müsste mein Strahlen sehen und dass er genauso gesehen werden kann in Deutschland, liegt vor allem an Ernest Fichtner. Es ist ein kongenialer Übersetzer. Er hatte übernommen von Gerhard Schaker, der damit begonnen hat, aber dessen Übersetzertätigkeit nicht so effizient war, genauso gut war, aber nicht so effizient war. Vielleicht war er zu langsam. Mircea Cărtărescu gehört zur sogenannten Generation der Opt-Zeciști, also die 80er Generation in Rumänien, eine sehr einflussreiche Generation. Es lag ihr daran, die Literatur noch während der Diktatur doch auf Europa, Westeuropa hin zu öffnen, sie anzubinden an den Westen. Und das ist die bekannteste Figur davon. Eine zweite Figur, vielleicht noch eine Anmerkung, ist Nikita Danilov, kürzlich übersetzt von Jan Konefka, ein anderer toller Übersetzer.
Und Sie haben es ja schon gesagt, dass das zumal deutsche Feuilleton diese Preise, ich glaube, gar nicht wahrgenommen hat in den letzten Tagen. Das ist gerade Ihr Schmerz mit der deutschen Literaturszene, der sich wahrscheinlich auch einreiht in eine längere Geschichte der Nichtwahrnehmung?
Die ja natürliche Gründe hat. Bis 1990, also bis zum Fall des Kommunismus in Rumänien, konnte man ja nicht so viel wahrnehmen. Und wenn man etwas wahrnahm, wie zum Beispiel Mircea Dinescu, dann vor allem auch aus historischen, geschichtlichen Gründen. Er wurde zensiert oder vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht mehr darauf hinweist, dass jemand aus Rumänien im europäischen Ausland etwas Bedeutendes bekommt, weil es in Deutschland ja selbst inzwischen ganz starke Stimmen gibt, die in einem Bezug zu Rumänien stehen. Nadine Schneider um ein Beispiel zu geben, Iris Wolf, Dana Grigorcia.
Alexandru Buluț.
Wir wollen nicht übertreiben. genau. Das wären so die Gründe dafür. Vielleicht kann ich auch noch eine kurze Kontroverse erzählen zum Preis.
Ich fürchte, wir werden das nicht mehr unterbringen können, weil wir schon auf die Nachrichten zulaufen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir beim nächsten Mal hier reden. Alexandru Buluț war bei uns. Wir haben gesprochen über die doppelte Auszeichnung für die rumänische Literatur, den Prinzessin von Asturien-Preis für Ana Blandiana und den International Dublin Literaturpreis für Mircea Cătărescu. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.